Wir fahren fort mit der Betrachtung des 1. Petrusbriefes, Kapitel 3. Ich lese aus Vers 15. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. In der vergangenen Woche, also in den hinter uns liegenden Tagen, war jemand hier, um die Zähler hier an den Heizkörpern abzulesen. Und irgendwie kamen wir auf Glaubensfragen zu sprechen. Die Zeit hat allerdings nicht ausgereicht, um bestimmte Themen zu vertiefen, aber er muss nochmal wiederkommen, um an ein oder zwei Heizkörpern Zähler anzubringen, neue Zähler anzubringen. Und er sagte zu mir, er würde dann bei der Gelegenheit 20 Minuten mitbringen, ich nehme an zusätzliche 20 Minuten mitbringen, um bei einer Tasse Kaffee mit mir über bestimmte geistliche Fragen zu reden. Nun, ich bete jetzt darum, dass der Herr dieses Gespräch vorbereitet, dass der Herr dazu die nötige Gnade gibt. Zumindest habe ich ihm bei der Verabschiedung ein Lukasevangelium mit auf den Weg geben können. Und so ergeben sich immer wieder Möglichkeiten für uns und Zeugnis, Möglichkeiten mit Menschen über den Herrn Jesus, über das Evangelium zu reden. Petrus spricht davon hier in diesem 15. Vers, wenn er sagt, seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Dabei spricht Petrus hier die Situation an, dass wir nach unserem Glauben gefragt werden. Das heißt, wir ergreifen nicht die Initiative, sondern werden auf unseren Glauben hin angesprochen. Natürlich gibt es auch die andere Möglichkeit, dass wir nach einer Gelegenheit Ausschau halten, um jemandem das Evangelium zu bezeugen. So haben das die ersten Christen sicherlich immer wieder getan. Wir lernen das aus der Apostelgeschichte. Ich lese einmal einige Verse aus Apostelgeschichte, Kapitel 11, von Vers 19 an. Die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort niemandem als allein den Juden. Es waren aber einige unter ihnen, Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Das heißt also, die Verfolgung, die hereinbrach über die erste Gemeinde, nutzte Gott dazu, anderen Menschen das Evangelium zu bezeugen. Die Christen ließen sich als Werkzeuge gebrauchen. Sie verkündigten das Evangelium. Und so hat es der Apostel Paulus natürlich auf seinen Missionsreisen auch immer wieder gehalten. Er hat Menschen angesprochen, ganz bewusst solche Gelegenheiten gesucht, um Menschen das Evangelium bezeugen zu können. Wir denken nur an die Unterhaltungen, die er geführt hat auf dem sogenannten Areopag in Athen. Siegbert fährt gerne nach Griechenland. Der Apostel Paulus hat also solche Gelegenheiten gesucht. Nun, es ergeben sich Gelegenheiten, wir suchen Gelegenheiten. Wichtig ist, dass wir das Evangelium vom Herrn Jesus Christus, von seinem Leiden und Sterben am Kreuz für unsere Sünden und von seiner Auferstehung in irgendeiner Weise unter die Menschen bringen. Nun, in diesem Zusammenhang ist allerdings sehr wichtig, dass wir auf die unterschiedlichen Begabungen achten, die wir haben. Dass wir das berücksichtigen. Nicht jeder hat die Art einer Bertha Isselmann. Ich weiß nicht, wer unter uns Schwester Bertha Isselmann gekannt hat. Ich habe sie ganz persönlich kennenlernen dürfen, ein Original. Inzwischen ist sie beim Herrn schon seit einigen Jahren. Sie hatte also die Fähigkeit, mit jedem Menschen sofort Kontakt aufzunehmen und nach ganz, ganz kurzer Zeit war sie beim Thema. Da konnte sie irgendetwas über den Herrn Jesus sagen. Sie hatte also die Fähigkeit auch, Anknüpfungspunkte zu finden, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Sie hatte da überhaupt gar keine Probleme mit. Nun, nicht jeder ist eine Bertha Isselmann. Wir sind alle unterschiedlich in unserer Art. Nicht alle sind so kontaktfreudig und so kreativ im Finden von Anknüpfungspunkten. Jeder hat also seine spezielle Art, den Herrn zu bezeugen. Das wollen wir berücksichtigen. Nicht jeder ist dazu berufen, von Haus zu Haus zu gehen und Menschen mit dem Evangelium zu konfrontieren. Nicht jeder hat die Aufgabe, auf die Straße zu gehen und Traktate zu verteilen. Die Art und Weise, wie Gott seine Werkzeuge gebraucht, ist ganz unterschiedlich. Wir dürfen die Begabungen, die Gott uns gegeben hat, nicht verallgemeinern. Also was Gott dir und was Gott mir ganz speziell und ganz persönlich geschenkt hat, dürfen wir nicht verallgemeinern und sagen, so wie ich das mache, musst du das auch machen. Nicht jeder ist dazu berufen, von der Kanzel das Evangelium zu verkündigen. Nicht jeder ist dazu berufen, auf der Straße Predigten zu halten. Wenn ich noch einmal an unseren lieben Bruder Manfred Weinmann erinnere, das war ein Mann, der nicht nur in den Sälen das Evangelium verkündigte, sondern eben auch auf den Straßen. Er hatte keine Probleme damit. Das ist ganz unterschiedlich. Es ist wichtig, dass du und dass ich, dass wir unsere Begabungen entdecken, wahrnehmen und dann auch dementsprechend handeln. Sonst kommen wir unter einen unerträglichen Druck. Und das möchte der Herr nicht. Das gilt auch grundsätzlich, was das Bezeugen des Evangeliums angeht. Dass wir uns davor hüten, unter irgendeinen gesetzlichen Bezeugungsdruck zu geraten. Als müssten wir nun bei jedem Einkauf oder bei jeder Begegnung mit unserem Nachbarn über den Glauben an den Herrn Jesus Christus sprechen. Es gibt solch einen gesetzlichen Geist, der die Menschen knechtet und unter diesen ungeheuren Druck setzt. Ich habe das neulich gehört auf einer Kassette. Von dem Augenblick an, da ich das gehört habe, hatte ich keine große Lust mehr, hatte ich kein großes Interesse mehr, die Kassette weiterzuhören. Der Redner sagte, wehe euch, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid und auf einem Rastplatz anhaltet und dann nicht bei den parkenden Autos hinter jedem Scheibenwischer ein Traktat steckt. Wehe euch, sagte er. Ich war hier, wird der Mensch unter einen knechtischen Geist gestellt. Unerträglich. Das ist pure Gesetzlichkeit. Der Herr möchte gerne fröhliche Jesus Jünger haben, die ihn fröhlich und gerne bezeugen, und zwar bei den Gelegenheiten, die Gott schenkt. Da dürfen wir uns leiten lassen vom Heiligen Geist. Dazu ist uns unter anderem der Heilige Geist geschenkt, damit wir erkennen, welche Gelegenheiten Gott uns gibt. Also, achten wir auf die unterschiedlichen Begabungen, die der Herr uns gegeben hat, und achten wir darauf, dass wir nicht grundsätzlich unter einen gesetzlichen Druck geraten, wenn es darum geht, den Herrn Jesus Christus zu bezeugen. Eins aber sollte bei aller Unterschiedlichkeit bei uns allen gegeben sein. Und davon spricht Petrus hier in diesem Vers. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann. Also was Gott wirken möchte, bei uns allen, bei jedem Einzelnen von uns, in seiner ganz speziellen, unterschiedlichen Art, das ist diese Bereitschaft zum Zeugnis. Dass wir also in den Tag hineingehen als solche, die bereit sind, wie Petrus hier sagt, zur Verantwortung vor jedermann, der von uns Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in uns ist. Der Apostel Paulus spricht ebenfalls von dieser Bereitschaft im Epheserbrief, im 6. Kapitel. Da geht es um die geistliche Waffenrüstung. Und da sagt er, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Und nun kommt er zu den einzelnen Stücken der Waffenrüstung. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Ein Stück dieser Waffenrüstung ist also, und seid an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Wir sollten also bereit sein, einzutreten für das Evangelium des Friedens. Diese Bereitschaft erwartet der Herr von uns allen. Ebenfalls im Epheserbrief, Kapitel 5, steht das wichtige Wort und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Was ist damit gemeint, kauft die Zeit aus? Hier gebraucht Paulus ein Wort aus dem alltäglichen Leben, ein Wort, das man damals gebrauchte, wenn es darum ging, auf dem Markt etwas einzukaufen. Und wenn man in ein Kaufhaus geht oder auf den Markt geht, um irgendetwas einzukaufen, dann ist man in der Regel hellwach. Und dann ist man darauf aus, günstige Gelegenheiten wahrzunehmen. Gestern erzählte mir noch jemand, dass er solch eine günstige Gelegenheit in diesen Tagen wahrnehmen durfte. Da ist man wach, man ist darauf aus, solche Gelegenheiten zu sehen, wahrzunehmen und dann auch zu nutzen. Genau das Wort gebraucht der Apostel Paulus, wenn er sagt, kaufet die Zeit aus. Damit meint er nicht, presst so viel wie möglich an Aktivitäten in einen bestimmten Zeitraum hinein, sondern nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch schenkt, Gutes zu tun, ganz praktisch Gutes zu tun, oder aber Zeugen des Evangeliums zu sein mit eurem Munde. Das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus zu bekennen. Seid darauf aus innerlich, seid wachsam, seid bereit und nutzt solche Gelegenheiten. Darum geht es also. Das ist völlig egal, ob solche Gelegenheit sich einmal im Monat bietet oder an jedem Tag und an jedem einzelnen Tag mehrere Male. Da gibt es kein Gesetz, keine Vorschrift. Manchmal müssen Gelegenheiten, solche Gelegenheiten zum Zeugnis, lange im Gebet vorbereitet werden. Ich kann mich an das erinnern, was ein Missionar einmal erzählte auf einer Konferenz. Ein holländischer Missionar, der in Indonesien gewirkt hat, erzählte, dass er dort einen Mitarbeiter hatte, der über Monate hinweg in der Stille den Herrn gesucht hat, gebetet hat und gefleht hat und dann erst hinausging, um das Evangelium zu bezeugen. Und es taten sich überall wunderbar Türen auf. Also es gibt da kein Schema, nach dem wir zu handeln hätten. hüten wir uns davor zu meinen, es muss immer so sein oder es muss immer so sein. Es können sich heute Gelegenheiten zum Zeugnis ergeben. Aber es kann auch sein, dass sich heute nichts tut. Und wir warten darauf, dass der Herr Türen öffnet. Wir tun Schritte, so wie es uns gegeben ist, und wir warten darauf, dass der Herr uns Türen öffnet. Kaufe die Zeit aus. So ist dieses Wort zu verstehen. Nun, Petrus spricht hier in diesem 15. Vers den Fall an, dass wir von anderen auf unseren Glauben hin angesprochen werden. Das heißt also, hier sind wir es nicht, die die Initiative ergreifen, sondern hier werden wir nach unserem Glauben gefragt. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert. Oder man kann auch übersetzen mit, der von euch ein Wort erbittet. Worüber? Über die Hoffnung, die in euch ist. Hier werden wir also gefragt. Und wenn wir uns den Zusammenhang anschauen, in dem dieses Wort steht, dann kann man ja nun auch leicht auf den Gedanken kommen, ja, die Andersartigkeit der Christen, ihr Verhalten, das aus dem Rahmen fällt, aus dem üblichen Rahmen fällt, das so gar nicht normal ist, so gar nicht natürlich ist, sondern übernatürlich ist, in einem guten Sinne jetzt, übernatürlich ist, das kann durchaus die Herzen von Menschen bewegen und Menschen dahin führen, dass sie anfangen, Fragen zu werden. Das heißt also, wenn wir nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern dagegen segnen, das Gute gegen das Böse setzen, wenn wir unsere Zunge im Zaum haben und nicht Böse über andere herziehen, wie man das im Allgemeinen tut, wenn wir dem Frieden nachjagen, wenn wir damit rechnen, dass der Herr uns versorgt und dass er seine Hand über uns hält, wenn wir uns nicht fürchten vor den Menschen, sondern unerschrocken unseren Weg gehen, wenn wir also so ganz anders sind, als man im Allgemeinen ist, dann kann das ein Interesse am Evangelium in den Herzen unserer Mitmenschen wecken. Darum geht es Petrus hier. Und dann sollten wir in der Lage sein, zu antworten, wenn man uns fragt. Jemand hat einmal die Frage nach der Hoffnung, die in uns ist, so umschrieben. Die Welt ist ein so schwieriger und deprimierender Ort und sie hatten doch auch ihren Teil Unglück und trotzdem verlieren sie die Hoffnung nicht. Warum nicht? Das ist eine Frage, die aufkommen kann im Herzen eines Menschen, der Christus noch nicht kennt, wenn er mitbekommt, wie sich die Christen in bestimmten Situationen verhalten, dass sie nicht jammern und klagen, sondern dankbar sind und froh und zuversichtlich, trotz all der dunklen Wolken am Horizont, in die Zukunft schauen. Wie kommt das? Was bewegt dich? Was ist da in deinem Herzen? Warum bist du so anders? Also diese Andersartigkeit der Christen sollte Menschen um uns herum fragend machen. Und dann kommt es allerdings darauf an, dass wir in der Lage sind, das Evangelium zu erklären. Das sind ja immer die schönsten Augenblicke, wenn ein Mensch fragend ist, suchend ist. Dann sollten wir in der Lage sein, zu sagen, worauf es uns ankommt. Und zwar jeder in seinem eigenen oder mit seinem eigenen Stil. Das Ziel allerdings ist immer dasselbe, nämlich Menschen deutlich zu machen, dass sie verloren sind in ihrer Sünde, dass sie Vergebung ihrer Sünden brauchen und die Gewissheit des ewigen Lebens. Das Ziel ist also immer dasselbe. Bestimmte Kernaussagen der Bibel sollte man auswendig lernen, damit wir sie dann auch weitergeben können, wenn sich eine Gelegenheit dazu ergibt. Luther hat gesagt, Darum ist es Not, dass auch die, die nicht lesen können, gehen wir davon aus, dass jeder unter uns lesen kann, aber zu Luthers Zeit war das durchaus nicht selbstverständlich, dass jeder lesen konnte. Im Gegenteil, es gab viele einfache Leute, die nicht lesen konnten. Und Luther sagt, darum ist es Not, dass auch die, die nicht lesen können, etliche klare Sprüche aus der Schrift zum wenigsten einen oder zwei fassen und behalten und auf dem Grund feststehen bleiben. Das gilt zunächst einmal für den Einzelnen persönlich, dass er weiß, worin sein Heil gegründet ist, dass er ein Wort Gottes parat hat, auf das er sich stützt. Stellen wir uns vor, da geht jemand den letzten Weg hin zur ewigen Herrlichkeit, er liegt im Sterben und er braucht irgendetwas, woran er sich halten kann. Er braucht ein Wort Gottes, auf das er sich stützen kann. Beispielsweise dieses wunderbare Wort, wer Jesus hat, der hat das Leben, oder Johannes Kapitel 3, Vers 16. Irgendein Wort brauchen wir als Grundlage für unseren Glauben, an das wir uns klammern können, gerade in unserer letzten Stunde. So sagt Luther, auch derjenige, der nicht lesen kann, sollte solch ein Wort parat haben. Aber nicht nur für sich persönlich, sondern auch, um es weitergeben zu können. Und wir alle haben die großartige Möglichkeit, dass wir lesen können. Wir alle, jeder von uns kann lesen. Jeder hat eine Bibel, manche haben mehrere Bibeln zu Hause. Und wir sind alle in der Lage, etwas auswendig zu lernen. Und ich finde das immer wieder so traurig und so schade, wenn Menschen viel Zeit haben und diese Zeit nicht dazu nutzen, um Bibelverse auswendig zu lernen. Das ist traurig, ist das. Wenn jemand beispielsweise arbeitslos ist, hat er die große Gelegenheit und die große Möglichkeit, diese Zeit der Arbeitslosigkeit zu nutzen, um seine Bibel zu lesen und Sprüche auswendig zu lernen. Das wird er nie bereuen. Es kann der Tag kommen, da man uns unsere Bibel nimmt, aber was wir hier auswendig oder besser, der Franzose sagt, par cœur, im Herzen, oder der Engländer by heart, was wir im Herzen gelernt haben, was wir inwendig gelernt haben, das kann uns niemand nehmen. Und wenn wir dann das Buch nicht parat haben, so haben wir es doch im Herzen. Und der Heilige Geist kann uns daran erinnern. Also lernt Bibelverse auswendig, ihr Lieben, die ihr Zeit habt. Und auch diejenigen, die meinen, die keine Zeit dazu zu haben, sind in der Lage, mindestens einen Bibelvers in der Woche auswendig zu lernen. Jede Hausfrau ist dazu in der Lage und jede Frau, die außerhalb des Hauses tätig ist, ebenso. Also wir haben alle diese Möglichkeit. Es kommt nur darauf an, dass uns das wichtig wird, dass uns das brennend wichtig wird. Und dann kann man, wenn man Zeugnis gibt vom Herrn Jesus, solche Bibelverse weitergeben. Und auch ein persönliches Zeugnis kann man darunter mischen. Das persönliche Zeugnis ist nicht das Entscheidende. Das Zeugnis der Heiligen Schrift ist das Entscheidende. Das, was wir über die Bibel sagen können, über das Evangelium, wie es uns in der Heiligen Schrift bezeugt ist, das ist das Entscheidende. Aber das Zeugnis, das persönliche Zeugnis, kann das, was die Bibel lehrt, unterstreichen im Gespräch mit einem Mitmenschen. Und so sollten wir das auch nutzen. Wie bist du zum Glauben gekommen? Ich war, dass man dem Nachbarn, der fragend geworden ist, das einmal zeugnishaft weitergibt, wie man zum Glauben an Jesus gekommen ist, was Jesus einem persönlich bedeutet. Also, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und da sind wir beim Schwerpunkt unseres Zeugnisses. Was ist denn das Entscheidende der Heiligen Schrift? Das Evangelium vom Kreuz, die Vergebung der Sünden und damit verbunden eben die lebendige Hoffnung, die wir haben im Blick auf die ewige Herrlichkeit. Wenn wir selbst davon leben, dann können wir auch davon Zeugnis geben. Ihr Lieben, unser Leben ist so kurz. Wenn ihr mal die 60, ja, die meisten haben ja die 60 überschritten, aber es gibt auch solche, die jünger sind, wenn wir die 60 mal erreicht haben und fangen dann an zu zählen, ja, Wären wir 80 Jahre, sind noch 20 Jahre. Wären wir 70 Jahre, 75, sind noch 10, 15 Jahre, die wir hier auf dieser alten Erde zu leben haben. Das ist doch nicht viel. Das sind doch ein paar Jahre. Ja, jeder, der alt geworden ist, weiß, wie schnell die Jahre vergangen sind, ob es 80 oder 90 sind. Wie schnell, als flögen wir davon, sagt der Psalmist. Die paar Jahre, die wir noch haben, dann stehen wir vor den Toren der ewigen Herrlichkeit. Es ist bald soweit. Und da sollten wir erfüllt sein von dieser lebendigen Hoffnung, von der Petrus spricht, nicht nur an dieser Stelle, sondern auch in seinem zweiten Brief. Da nennt er es lebendige Hoffnung, dass wir wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Warum sagt er da lebendige Hoffnung? Nun, es ist eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht, die nicht ihre Grenze hat am Tode. Jede irdische Hoffnung, die ein Mensch hat, hat hier ihre Grenze am Tode. Aber von der Schrift her haben wir eine lebendige Hoffnung, die jenseits des Todes liegt, die ihren Grund hat in der Auferstehung Jesu von den Toten, in seiner Macht über den Tod, in seinem Sieg über den Tod. Und das ist doch eine wunderbare und herrliche und großartige Sache. Und davon dürfen wir Zeugnis geben, von dieser Hoffnung, die in uns ist. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, ein Wort von euch erbittet über die Hoffnung, die in euch ist. Da liegt also hier das Schwergewicht. Nun, sollten wir die Möglichkeit haben, ein Treffen zu vereinbaren mit jemandem, dann sollten wir uns ein wenig auskennen in der Lebensanschauung oder auch religiösen Sicht des anderen. Das ist dann auch eine nicht ganz unwesentliche Sache. Nicht jeder kann sich so auskennen in den Lehren des Katholizismus oder in den Lehren des Islam oder in den Lehren des Buddhismus oder was es auch immer geben mag. Nicht jeder kann da so versiert sein. Ist auch nicht jedermanns Aufgabe, darüber mit anderen nun intensiver zu sprechen. Aber so ein wenig, denke ich, können wir uns alle in diesen Dingen auskennen. Jeder einzelne von uns wird so ein wenig wissen über die Lehren des Katholizismus oder auch über die Lehren des Islam. Geht es dann etwas tiefer, da müssen wir uns schon auch etwas intensiver vorbereiten auf solche Gespräche. Das sollten wir tun. Unser Bruder Thomas hat mir vorhin noch erzählt, dass es ein Unterschied sei, ob man mit einem Juden aus Russland ins Gespräch käme oder aber mit einem Juden, der hier groß geworden ist. Je nachdem, mit wem man es zu tun hat, muss man unterschiedlich ansetzen. Und ich denke, genau das hat der Apostel Paulus auch getan. Wir lernen das aus der Apostelgeschichte. Paulus hat sich in seiner Predigt auf seine Zuhörerschaft eingestellt. Da habe ich es hier leicht. Ich darf davon ausgehen, dass ich hauptsächlich solche hier vor mir habe und dass solche unter uns sind, die sich in der Bibel auskennen, die um bestimmte Begriffe wissen, die ich nicht unbedingt in jedem Fall und in jeder Predigt wieder aufs Neue erklären muss. Das ist eine angenehme Sache, wenn man Menschen vor sich hat beim Predigen, von denen man in etwa weiß, wo es lang geht. Paulus hat unterschiedliche Leute vor sich gehabt. Er hat Juden vor sich gehabt. Was hat er gemacht? Er ist in die Synagoge gegangen, hat ihnen das Alte Testament ausgelegt und hat ihnen aus dem Alten Testament heraus bewiesen, dass Jesus der Christus ist, der Messias ist. Mit den Menschen aus den Nationen, aus den Heiden, ist er anders umgegangen. Das lernen wir ganz besonders aus seiner Ansprache, die er in Athen gehalten hat. Da setzt er woanders an. Das heißt also, er hat sich auf seine Zuhörerschaft eingestellt. Der Kern der Botschaft war natürlich derselbe. Und seine Absicht, Menschen zur Buße und zum Glauben an Jesus zu führen. Also das gilt es auch zu bedenken, wenn wir mit Menschen ins Gespräch über den Glauben an den Herrn Jesus Christus kommen. Und nun sagt Petrus uns noch etwas über die Art und Weise des Zeugnisgebens. Und das mit Sanftmut, so sagt er hier, und Gottesfurcht, und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Das heißt zunächst einmal mit Sanftmut. Was heißt das mit Sanftmut im Blick auf das Zeugnisgeben? Nun, nicht rechthaberisch. Es gibt immer wieder die Möglichkeit, dass wir in ein Wortgefecht hineingezogen werden und dass es uns dann schließlich nur noch darum geht, Recht zu behalten. Darum geht es nicht. Es geht darum, den anderen zu gewinnen. Und darum brauchen wir diese göttliche Sanftmut. Diese Sanftmut, die uns nur der Heilige Geist geben kann, dass der andere wohl merkt, dass wir wissen, wovon wir reden und dass wir absolut davon überzeugt sind, dass die Wahrheit auf unserer Seite ist, aber dass sie auch merken, dass wir sie lieb haben und wir sie für die Wahrheit gewinnen wollen. Dass es uns nicht darum zu tun ist, um unseretwillen Recht zu haben und Recht zu behaupten. Also mit Sanftmut und mit Gottesfurcht. Was bedeutet das? Das heißt, dass wir Gott mehr fürchten als den Menschen. Dass wir uns nicht davor scheuen, ihm die Wahrheit zu sagen. In Liebe, aber doch die Wahrheit. Eure Rede sei allezeit lieblich, sagt Paulus an anderer Stelle, aber mit Salz gewürzt. Die Hofdame Fräulein von Stein stand wegen ihrer Schönheit und Bildung, so habe ich gelesen, am Hofe zu Darmstadt sowie beim König Wilhelm IV. Von England in großer Gunst. Und eines Tages gab der König ein Bankett und dabei fing er an, über göttliche Dinge zu spötteln. Und dann fragte er Fräulein von Stein, er nannte sie übrigens scherzhaft Steini. Was sagen Sie dazu? Fräulein von Stein antwortete nicht. Und dann hakte der König noch einmal nach und fragte noch einmal, Fräulein von Stein, was meinen Sie denn nun dazu? Und sie antwortete wieder nicht. Und da wurde die Sache schon kritisch. Und das merkten auch die Anwesenden. Es war absolute Stille im Saal. Und da sagte der König zu ihr, ich denke doch, dass ich ein Mann bin, der eine Antwort wert ist. Und da antwortete Fräulein von Stein mit großem Ernst, Gottes Wort sagt, den Spöttern sind Strafen bereitet. Da springt der König auf und läuft wuterfüllt im Saal auf und ab. Und dann gibt er einem Diener einen Wink und einen Auftrag, und der Diener verlässt den Saal, um kurz darauf wiederzukommen mit einer wunderschönen goldenen Kette. Und dann tritt der König mit der Kette in der Hand auf Fräulein von Stein zu und sagt, Fräulein von Stein, Sie haben mir heute etwas gesagt, was mir noch niemand zu sagen gewagt hat. Damit Sie aber sehen, dass ich zu würdigen weiß, wenn jemand seinen himmlischen König höher stellt als seinen irdischen, so nehmen Sie diese Kette und tragen Sie sie in Erinnerung an diese Stunde. Und sollte sich in Ihrem Leben ein ähnlicher Vorfall wiederholen, so bekennen Sie Ihren Herrn mit demselben Mute, wie Sie das heute getan haben. Das heißt es, mit Gottesfurcht den Herrn zu bezeugen, die Wahrheit zu sagen, ganz egal, wen man da vor sich hat. Und mit einem guten Gewissen, das heißt, als solche, die nicht wegen eines bösen Verhaltens ein schlechtes Gewissen haben müssen. Wir denken an Daniel. Als Daniel von seinen Widersachern, von seinen Feinden bespitzelt wurde, da konnten sie nichts Negatives bei ihm finden. keine Unterschlagung von Geldern oder Vernachlässigung seines Dienstes. Das Einzige, was sie ihm vorwerfen konnten, war sein Gottesdienst. Daniel hatte ein gutes Gewissen. Und auch wir sollten ein gutes Gewissen haben. Und mit diesem guten Gewissen, auch da, wo wir versagt haben, unter der Vergebung unseres Herrn Jesus, aber mit einem guten Gewissen, den Herrn Jesus Christus als unseren Erlöser und Herrn bezeugen. Und so, wir fassen zusammen, sollen wir durch beides ein Zeugnis sein, unseren Mitmenschen gegenüber, sowohl durch unser Verhalten, durch unseren Lebenswandel, wie Petrus das ja hier ausdrücklich auch sagt. Sowohl durch unser Verhalten, aber nicht nur durch unser Verhalten. Es gibt da ja auch eine gewisse Einseitigkeit, dass mancher meint, naja, es reicht aus, wenn ich mich nur so verhalte. Mit meinem Munde brauche ich nicht zu bekennen. Nein, es ist wichtig, auch mit dem Munde zu bekennen. Allerdings auch umgekehrt. Nicht nur mit dem Munde, sondern auch mit unserem Verhalten, mit unserem Wandel. Also, durch beides sollten wir den Menschen bezeugen, dass sie den Herrn Jesus Christus unbedingt nötig haben. Und zwar nicht, damit ihre Lebensqualität etwas verbessert wird, sondern damit sie dem zukünftigen Zorn Gottes entfliehen. Damit sie vor dem heiligen Gott einmal bestehen können, durch das, was Jesus auf Golgatha für uns alle getan hat. Dazu mach uns der Herr mit seiner Kraft und auch mit seiner Weisheit ausrüsten. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Gottesfurcht, und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Amen.